Chanson, toi qui ne veux rien dire, toi qui me parles.
Sehr geehrte Fahrgäste, willkommen in Salzburg Hauptbahnhof. Ihre nächsten Reisemöglichkeiten.
Termitinitus.org. Vorsicht, diese Sendung wird abgehört.
Ja, danke für die Einladung. Herzlich willkommen zur Veranstaltung. Ich freue mich über euer Interesse. Vielleicht zwei kleine Bitten gleich zu Anfang. Bitte macht doch während des Vortrags nur kurze Verständnisfragen oder Nachfragen. Ich will keinesfalls länger als 45 Minuten sprechen. Und am Anschluss an den Vortrag dann die Grundsatzfragen und die Diskussionsbeiträge. Sonst wird das einfach zu ausufernd. Ganz kurz zu meiner Person. Der Sigi hat gesagt, hatte mich vorhin gefragt, bist du Anarchist oder Kommunist oder noch irgendwas? Sozialdemokrat. Und da habe ich dann gesagt, was er ihm wiedergegeben hat, aber ich hätte eigentlich antworten sollen, er ist ein Antifaschist, denn ich bin in Ost-Berlin in eine antifaschistische Familie geboren worden. Ich bin dann in den 90er Jahren dort mit einer neofaschistischen Massenbewegung und Jugendbewegung konfrontiert gewesen, also zum Teil auch äußerst unangenehm konfrontiert gewesen, die damals in Ostdeutschland und in Ost-Berlin, insbesondere an den Rändern Ost-Berlins, alltäglichen Straßenterror ausgeübt hat, die von einer gesellschaftlichen Mehrheit gedeckt, geduldet, zum Teil unterstützt wurde. Das hat mich geprägt. Ich habe mich dann schon seit früher Jugend antifaschistisch engagiert, in unterschiedlichen Formen. Bin diesem Weg dann auch beim Studium der Geschichts- und Politikwissenschaften in Berlin gefolgt. Habe mich dort viel mit Nationalismus und Faschismus beschäftigt. Dort bin ich eigentlich auf die Faschismustheorien gestoßen und seither bei diesem Thema geblieben. Diese Theorien waren mir im Wesentlichen neu. Das war ja auch eigentlich eine überraschende Erfahrung, nachdem ich ja da schon viele, viele Jahre in antifaschistischen Kreisen verbracht hatte und trotzdem nie vor der Uni mit den Faschismustheorien weitergehend in Berührung gekommen war. Und ich habe es mir seither selbst zur Aufgabe gemacht, die Faschismustheorien in linken und antifaschistischen, im weitesten Sinne interessierten Kreisen zugänglich, verfügbar, diskutierbar, bekannter zu machen. Und zu diesem Zweck schreibe ich Texte, halte Vorträge. Vieles davon findet ihr auf dieser Internetseite faschismustheorie.de. Und ich habe eben auch dieses Buch rausgebracht, das zusammen mit meinem Berliner Kollegen Fabian Kuno, der hat daran mitgearbeitet. Und in diesem Buch gibt es ein paar einleitende Überblickskapitel, die auch so die Geschichte des Faschismusbegriffs, die Geschichte der Faschismustheorien abreißen. Und dann gibt es einen Mittelteil, wo einzelne theoretische Ansätze, einzelne Autorinnen und Autoren einzelne Theorien gründlicher vorgestellt werden und schließlich dann nochmal so zusammenfassende und ausblickende Schlusskapitel. Das Buch hat, was mich sehr freut, eine zweite Auflage auch schon mal erlebt. Ich habe ein paar wenige Exemplare hier. Und warum sollte man sich eigentlich mit diesem Buch oder generell mit dem Faschismusbegriff und Faschismustheorien befassen? Es gibt diesen Ausspruch, man sieht nur, was man weiß. Und das ist genau die Aufgabe und die Funktion von Faschismustheorien. Sie versorgen uns mit Modellen, mit Begriffen, gewissermaßen mit Sehhilfen, mit denen wir die aktuelle extreme Rechte, aber auch insgesamt die Entwicklung der Gesellschaft betrachten können. In der Auseinandersetzung um diese Begriffe und Modelle, in der Auseinandersetzung um die Frage, was ist Faschismus nicht, was ist vielleicht inwieweit faschistisch, was wird vielleicht auch faschistisch in der uns umgebenden Gesellschaft, da können wir sozusagen uns von diesen Theorien durchaus den ganz unterschiedlichen, zum Teil widersprüchlichen Theorien anregen und bereichern lassen und können in eine Diskussion treten, gerade auch miteinander als Antifaschistinnen und Antifaschisten. Und deswegen halt dieser Einsatz von mir, sich damit zu beschäftigen und da auch zu werben dafür, dass andere Menschen sich damit beschäftigen, Wobei natürlich die Faschismustheorien jetzt auch nicht der Königsweg sind. Es gibt viele Zugänge auch zu diesem Thema. Man kann sich auch über die Rassismusforschung oder über Nationalismuskritik oder über Geschlechter, über Patriarchatskritik und so weiter, kann man sich auch sehr, sehr bereichernd diesem Themenkomplex extreme Rechte und Faschismus nähern. Also die Faschismustheorien sind dann nur ein Angebot von vielen aus der weitesten Sinne kritischen Gesellschaftstheorie und Forschung. Zu meiner großen Freude darf ich jetzt mit dem Düsseldorfer Rechtsextremismusforscher Alexander Häusler einen Artikel schreiben. Der soll in der Neuauflage des Handbuches Deutscher Rechtsextremismus erscheinen dies Jahr noch. Das gibt mir die Gelegenheit, einige Dinge aus dem Buch und die ich mir sonst so vorstelle und denke, nochmal ein bisschen zusammenzufassen. Und diese Veranstaltung hier heute wiederum gibt mir Gelegenheit, so ein paar Entwurfsteile aus dem Artikel, aus dem Buch mal vorzustellen, zum Teil in lesender Form oder in so einer Mischung aus Lesung und Vortrag und darüber mit euch auch in Diskussion zu kommen. Also ist halt experimentell, aber ich hoffe, ihr habt was davon und ich auch, weil ihr mir vielleicht auch nochmal Anregungen gebt zu diesem Text, der da gerade in der Produktion ist. Dann sind die Faschismustheorien ein sehr, sehr weites Feld. Also im Grunde, nachdem halt die Erfahrung des Faschismus eigentlich die zentrale negative Menschheitserfahrung des 20. Jahrhunderts ist, kann man sich vorstellen, dass eigentlich ein großer Teil von Gesellschaftswissenschaft im weitesten Sinne um diese Menschheitserfahrung kreist. Ja? Und selbst wenn man das sozusagen eingrenzt auf Faschismusforschung und Faschismustheorien, hat man schon ganz, ganz viele Autoren, wenige Autorinnen, viele unterschiedliche Ansätze. Ich kann da jetzt auf gar keinen Fall wirklich einen kompletten Überblick oder auch nur ein, ja, sozusagen geben oder kann irgendwie auch gar nicht beanspruchen, diese alle wichtigen Theoriestränge auch nur anzutippen. Aber es werden viele Namen fallen und Querverweise auf unterschiedliche Stränge. Ich hoffe, das wird nicht zu viel. Wer es ein bisschen mit mehr Zeit und gründlicher haben will, sei natürlich auch gerne auf das Buch oder auf viele andere Texte, die es ja auch gibt, auf meiner Internetseite verwiesen. Jetzt ist natürlich die Frage, ach so, und hier auch gleich noch die Bitte, wenn ihr der Meinung seid, es fehlt etwas, ihr wollt ein Einzelthema, wie zum Beispiel den sogenannten Austrofaschismus, der mit dem heutigen Datum in Verbindung steht, dem 12. Februar 1934. Ihr wollt das irgendwie gründlicher diskutieren oder Fragen stellen, dann sehr gerne auch. Also ich bin sozusagen, würde mich freuen, wenn wir in der Diskussion so einzelne Themen nochmal vertiefen könnten. Ja, die Titel der Veranstaltung, wann ist es sinnvoll, von Faschismus zu sprechen, kann man nochmal einen Schritt zurückgeben. Warum ist es überhaupt sinnvoll, sich über diese Frage Gedanken zu machen? Warum braucht es eigentlich einen genauen, oder warum bin ich der Meinung, dass wir einen genaueren Faschismusbegriff brauchen, warum ich auch denke, dass vielleicht wir an einigen Stellen, gerade auch in der politischen Linken und in der antifaschistischen Bewegung, manchmal diesen Begriff ein bisschen bedachtsamer und sparsamer verwenden sollten, als es doch viele von den werten Mitstreiterinnen tun. Diese Frage, die würde ich gerne auch am Ende mit euch diskutieren, nachdem ich sozusagen versucht habe, diesen Begriff ein bisschen zu entfalten im Vortrag. Es gibt jetzt eigentlich drei wesentliche Punkte, nämlich einmal kurz einen Teil zum ursprünglichen Faschismo aus Italien, der Ursprungsfaschismus, die erste faschistische Bewegung, die unter diesem Namen auftrat, vielleicht nicht die erste Bewegung, die erste faschistische Bewegung, aber die erste, die unter diesem Namen auftrat. Es gibt ein paar grundlegende Erklärungsansätze zum Faschismus, die alle um das Verhältnis von Kapitalismus und Faschismus kreisen und am Ende nochmal so eine Art Zusammenfassung, wichtige Merkmale von Faschismus, wo ich denke, die sollten gegeben sein, um eine Verwendung des Faschismusbegriffs zu rechtfertigen. Dann kommen wir mal zu dem ursprünglichen Faschismo. Ursprünglich war der Begriff des Faschismus die Eigenbezeichnung einer spezifischen Formation der extremen Rechten in Italien, genauso wie der Begriff des Nationalsozialismus in Deutschland. Benito Mussolini, ehemals ein führendes Mitglied der Sozialistischen Partei Italiens, gründete 1919 nach dem Ersten Weltkrieg Kampfbünde, italienisch Fasci di Combattimento, aus Nationalisten und Kriegsveteranen. Und hier auf diesem Bild seht ihr diese Urfaschisten sozusagen, diese Paramilitärs, diese Miliz unter Mussolini, die in den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg in Italien blutigen Terror gegen Minderheiten und insbesondere gegen die politische Linke, gegen die Arbeiterinnenbewegung ausübte. Durch diese Fasci, kam der Faschismus zu seinem Namen, der Bundismus bedeutet und die Dynamik, die Gemeinschaftlichkeit und das Militante, Paramilitärische der Bewegung betonen sollte. Der bündische Gedanke war aber schon im 19. Jahrhundert in Europa über die Grenzen der politischen Lager hinweg verbreitet gewesen. Die ursprüngliche faschistische Bewegung Italiens übernahm aus der römischen Antike ihr Symbol, ein Rutenbündel, lateinisch fasces, zusammengehalten durch eine Verschnürung und gruppiert um ein Beil. Im antiken Rom wurden solche Rutenbündel den republikanischen Amtsträgern von Liktoren genannten Amtsdienern und Leibwächtern vorangetragen. Ihr seht einen solchen Liktor oben auf der Abbildung. Als Herrschaftszeichen symbolisierten die Fasces die Berechtigung zum Verhängen von Körper- und Todesstrafen. Mit den Ruten wurde geprügelt, mit dem Beil wurde verstümmelt und enthauptet. In Italien hatten die Fasces bereits Ende des 19. Jahrhunderts bei republikanischen, sozialistischen und syndikalistischen, also zum Teil anarchistisch geprägten radikalen Gewerkschaftsgruppen, den bündischen Zusammenhalt sowie die Einheit der italienischen Nation verkörpert. Diese Sozialisten, Republikaner und Anarchisten in Italien waren auch glühende Nationalisten. Aber als Symbol einer starken, nicht monarchischen, sondern republikanischen Staatsgewalt waren die Fasces schon lange davor von revolutionären Republikanern verwendet worden, so in der Französischen Revolution, unten im Bild, die Jakobiner, erste Französische Republik, und das Siegel der Vereinigten Staaten von Amerika, wenn man da unten mal hinguckt, trägt auch die Fasces, das erste Wappen der Sowjetunion übrigens auch, von 1919, glaube ich, ist es. Habe ich leider nicht gefunden, ich habe es nur auf Papier gedruckt zu Hause. Dann seht ihr, unten rechts dieses Symbol des Partito Nazionale Fascista, die erste faschistische Partei, die aus diesen Kampfbünden entstand. Das ist sozusagen ihr Abzeichen. Hier ist eine Frage. Es geht immer um eine kämpfende Gemeinschaft, aber nicht unbedingt gewaltsam. Nicht unbedingt gewaltsam, aber immer ist es sozusagen mehr als eine Partei, mehr als ein Diskutierclub, mehr als so, also es wird gekämpft, nicht unbedingt aber immer gewaltsam, sondern auch zum Teil mit dem Wort. Aber ich meine, der bündische Gedanke, ne? Bund der Gerechten, Bund der Kommunisten, Bund der Antifaschisten, also meine Organisation heißt ja in Deutschland VVN BDA, na gut. Egal, wir haben kein Problem mit dem Bund, aber die faschistische Interpretation dieses bündischen Gedankens, paramilitärisch, Männerbündnis und so weiter, die ist das Problem dazu. Später mehr. Und jetzt, wenn ihr mal unten dieses, jetzt stehe ich doch mal auf, das Zeichen von dieser Mussolini-Partei. Ach, jetzt ist die Flipchart weg. Ich hätte das gerne nochmal gezeigt. Als ich vor Jahren zum letzten Mal in Rom war, hat man dieses Symbol ganz einfach gesprüht, an vielen Häuserwänden gesehen. Das ist sozusagen, das sind die Fasces, das ist Abzeichen der Faschisten in einer ganz vereinfachten Form, insbesondere von den Neofaschisten von Casa Pound Italia wird das sozusagen als auch schnell zu sprühendes und mit einem Filzstift zu malendes Abzeichen wieder verwendet, verstärkt. Also einfach dieses unten rechts, dieses von wo PNF draufsteht, das in einer ganz stilisierten, einfach nur so in einer Strichform. Zurück zum Text. Mit der Ernennung Mussolinis zum Regierungschef durch den italienischen König Viktor Emanuel III. Kam der Faschismus Ende Oktober 1922 zur Staatsmacht. Das ist jetzt also rund 100 Jahre her. Damit verlieh Mussolini in den folgenden Jahren dem Faschismusbegriff eine universale Bedeutung, vor allem nachdem Adolf Hitler am 30. Jänner 1933, nun 90 Jahre her, ziemlich genau, die Macht in Deutschland errungen hatte. Ihm wurde sie auch übertragen. Auch er wurde vom deutschen Staatschef, dem Reichspräsidenten Hindenburg, zum Regierungschef ernannt, ähnlich wie der italienische König, den Mussolini, zum Regierungschef ernannt hatte. Noch eine Verständnisfrage. Also, sind sie noch umgekehrt. Mit die Militärführung hat diese Machtübertragung an Mussolini quasi genehmigt. Und dieser Marsch auf Rom, den du vielleicht gerade im Kopf hast, wo nach Unterschied so 5.000 bis 10.000 von diesen hier, sich nach Rom bewegten, war eine Show. Es war eine kraftvolle Demo, ja, aber es war keine Eroberung oder keine Militäraktion oder kein Putsch oder so etwas. Es war eine Inszenierung von irgendwas, also ähnlich wie auch die Nazis in der Nacht des 30. Jänner 33 diesen riesigen SA-Aufmarsch mit Fackeln zum Brandenburger Tor gemacht haben. Auch das hatte ja, und sie haben ja auch dann immer gesagt, das war die nationale Erhebung oder die nationale Revolution. Ne? Und es war aber auf legalem Weg die Übertragung der Regierungsgewalt an den faschistischen Führer durch den offiziell amtierenden Staatschef. Absolut. Also ja gut, aber da kommen wir auch später nochmal hin. Was ist jetzt an diesem Urfaschismus mit den Fasces wichtig und allgemeingültig? Erstmal genau dieser Punkt. Also an die Macht kommt er durch maßgebliche Teile der Herrschaftsgruppen der alten Gesellschaft, insbesondere Staatsapparat, also politische Spitze, aber auch Großbürgertum, Großgrundbesitzer. Dann haben wir den Krieg, der Erste Weltkrieg. Diese Leute in den Fasci, das waren Soldaten, das waren Elitekämpfer, also nicht nur, aber das war der Kern. Das waren also Nationalisten, die auch schon im Krieg gewesen waren und die sozusagen zutiefst geprägt waren davon. Und die ganze Gesellschaft in Italien, das gilt aber für Deutschland auch, war durch den Krieg völlig brutalisiert, war zerrissen, war verroht, war in eine Krise gestürzt. Und diese Nahbeziehung zwischen Faschismus auf der einen Seite und Krieg und Militär auf der anderen Seite, die begleitet uns durch die ganze Geschichte des Faschismus. Also Gesellschaften im Krieg sind sozusagen besonders anfällig für Faschismus. In einer solchen krisengeschüttelten Nachkriegszeit ist eine besonders, sag ich mal, eine Zeit, wo Faschismus besonders guten Nährboden findet. Und das ist auch das Personal. Also die vom Krieg und vom Militär geprägten Menschen bilden einen wichtigen Teil des Personals der faschistischen Bewegung und umgekehrt drängen die Faschisten in solche Strukturen wie Polizei und Militär, weil sie Uniformen, Waffen, Gewalt, organisierte Gewalt super toll finden. Also Paramilitär und Terror, diese Kampfbünde, die mit einem Führer, die gegen Andersdenkende, aber auch Anderslebende, Andersaussehende, Andersgläubige und so weiter brutalen Terror ausüben, systematisch organisierten Terror ausüben. Und es ist ein Querfrontprojekt von Anfang an, also avant la lettre. Ne? Das Wort Querfront gab es da zu dem Zeitpunkt noch nicht, sondern es ist immer im Zeichen der Nation, kommen sie zusammen und sagen, es gibt kein Links und Rechts mehr. Und für uns zählt die Nation. Und es sind nicht immer, aber ziemlich häufig hat man auch solche Überläufer, GrenzgängerInnen, Überläufer, die aus der Linken kommen oder die mal in der Linken waren und in die Rechte und wieder zurück, die eine wichtige Rolle spielen, insbesondere im Frühfaschismus. Mussolini ist halt das prominenteste Beispiel, weil er halt vorher eine wirklich wichtige Figur im revolutionären Marxismus Italiens war. Es gibt aber noch viele andere Beispiele, auch aus dem Anarchismus und verschiedene anderes. Eine Vielzahl rechtsgerichteter Gruppierungen innerhalb und außerhalb Europas übernahm die Bezeichnung Faschismus für sich oder bezog sich zumindest positiv auf das italienische Vorbild. Seitens der GegnerInnen des Faschismus, insbesondere von der politischen Linken, wurde der Faschismusbegriff nach 1922 auf nahezu alle im weitesten Sinne rechten und autoritären politischen Phänomene ausgeweitet. Ebenso früh begann von liberaler und konservativer, aber auch von anarchistischer und sozialdemokratischer Seite die Gleichsetzung unterschiedlicher Ausprägungen des revolutionären Marxismus und des autoritären Sozialismus mit dem Faschismus. Diejenigen politischen Kräfte, die sich sowohl vom Faschismus als auch vom Kommunismus bedroht fühlten und von diesen auch bekämpft wurden, bildeten Totalitarismustheorien aus. Liberale, konservative, Sozialdemokraten, auch Anarchisten. Beide Praktiken, also die unzulässige Ausweitung, genau wie die Gleichsetzung, lassen sich beim Faschismusbegriff bis heute beobachten. Gerade weil das Wort Faschismus im Menschheitsgedächtnis mit den schlimmsten Formen von Diktatur, Terror, Krieg und Massenvernichtung verbunden wird, eignet sich dieses Wort so sehr als ultimativer Kampfbegriff. Also im Anblick der ungeheuren Verbrechen des Faschismus tendieren die Menschen nicht etwa dazu, den Faschismusbegriff für sowas Ähnliches zu reservieren, sondern im Gegenteil, sie nutzen es gerade als Kampfbegriff als Etikett in der politischen Auseinandersetzung, häufig auch ziemlich beliebig. Auch als Analysekategorie ist der Begriff vieldeutig. So steht er für einen Typ politischer Bewegung und ein Herrschaftsprogramm und auch für einen Typ staatlicher Herrschaft, eine bestimmte Art und Weise, wie staatliche Herrschaft im modernen Kapitalismus organisiert sein kann. Aber er steht auch für eine bestimmte Art und Weise, sich politisch zu organisieren und Politik zu machen, also einen politischen Stil. Und es gibt natürlich auch noch weitere Bedeutungsebenen. Das sind nur drei, die ich so wichtig finde, aber man kann das noch weiter auffächern. Man kann auch noch andere Bedeutungsweisen oder Bedeutungsebenen dieses Begriffs sicherlich aufzählen. Im alltäglichen Sprachgebrauch heutzutage und hierzulande heißt aber bei uns Piefke, werden die Begriffe Faschismus und Rechtsextremismus oft synonym verwendet. Ich weiß nicht, wie das in Österreich ist, vielleicht ähnlich. In der Tat handelt es sich bei Faschismus und Rechtsextremismus oder extreme Rechte, das ist an der Stelle nicht wichtig, nicht nur um benachbarte, sondern auch um sich weiterhin überschneidende Phänomenbereiche. Anzunehmen ist, dass die meisten gängigen wissenschaftlichen Bestimmungen von Rechtsextremismus auch auf viele Faschismen zutreffen. Insbesondere trifft wohl die Annahme zu, dass sich sowohl Rechtsextremismus als auch Faschismus als Teil des modernen Nationalismus beschreiben oder sich zumindest entwicklungsgeschichtlich aus den im 19. Jahrhundert entstandenen nationalistischen Massenbewegungen und deren Ideologien herleiten lassen. Meine Grundannahme ist, dass die faschistischen Bewegungen eine besonders aggressive, besonders radikale Teilmenge der extremen Rechten darstellen. Aber wie kann man die abgrenzen? Falsch hier. Das Verhältnis zwischen extremer Rechter und Faschismus kann zunächst rein formal so beschrieben werden. Jeder Rechtsextreme ist Teil der politischen Rechten, doch nicht jeder Rechte ist umgekehrt auch rechtsextrem. Jeder Faschist ist rechtsextrem, doch ist nicht unbedingt jeder Rechtsextreme auch faschistisch. Auch innerhalb des Feldes des Faschismus scheint eine Differenzierung zwischen dem Radikalfaschismus, ein vom Ernst Nolte geprägtes Wort, wie er insbesondere vom NS, also vom Nationalsozialismus, verkörpert wurde, und weniger radikalen Formen möglich und nötig. Jeder Nazi ist ein Faschist, doch nicht jeder Faschist ist ein Nazi. Diese Unterscheidungen können jedoch nur dann sinnvoll sein, wenn es wirklich in der Realität ein abgrenzbares Feld des Faschismus gibt, das heißt, wenn die mit unter diesem Wort zusammengefassten Phänomene wirklich genug Merkmale teilen, um so einen generischen, das heißt allgemeinen Begriff zu rechtfertigen. In marxistischen Kreisen war dieser allgemeine, dieser generische Faschismusbegriff immer in Verwendung, war Standard. In der deutschsprachigen Wissenschaftslandschaft ist dieser allgemeine Faschismusbegriff erst seit den 1990ern eigentlich wieder akzeptierter geworden. Und zwar so hatten wir jahrzehntelang in der Bundesrepublik Deutschland in der Wissenschaft die Tendenz, dass sowohl die eher an der Totalitarismustheorie orientierten Gelehrten als auch die etwas progressiveren Gelehrten der Sozial- und Zeitgeschichtsschreibung den generischen Faschismusbegriff weitgehend ablehnten und dafür die Sonderstellung des deutschen NS-Faschismus sehr stark betonten. Also der hat eine Sonderstellung, das habe ich versucht durch dieses Wort Radikalfaschismus anzudeuten, aber er ist trotzdem Teil einer Familie von Faschismen, und dass es eine solche Familie wesensähnlicher politischer Ideologien und Bewegungen gibt, dass so eine Familie von Faschismen nach dem Ersten Weltkrieg in Europa und auch über Europa hinaus entstanden ist, hat, ist eine Ansicht, die sich in der Fachwelt in den letzten Jahrzehnten mehr und mehr verbreitet hat. Gleichzeitig hat sich aber auch die Auffassung durchgesetzt, dass jeder Faschismus ein Unikat, ein Einzelstück ist. Sehr, sehr wichtig für die heutige Diskussion, sehr, sehr wichtige britische Faschismusforscher Roger Griffin hat davon gesprochen. Und ein anderer sehr, sehr wichtiger heutiger Faschismusforscher, Robert Owen Paxton, ein US-Historiker, hat geschrieben, Zitat, da sie, also die Faschismen, ihre Losungen und Symbole dem patriotischen Repertoire einer bestimmten Gesellschaft entnehmen, sind die einzelnen Faschismen in ihren Sprachen und Insignien, also Abzeichen, radikal einzigartig. In Wirklichkeit passen sie in kein mögliches System universeller geistiger Prinzipien. Es sind die Funktionen, in denen sie einander gleichen. Und der Nationalismus- und Faschismusforscher George Mosse hat etwas Ähnliches ausgedrückt mit den Worten, jedes Land entwickelte den Faschismus, der seinem spezifischen Nationalismus gerecht wurde. Also wenn heute ein Großteil der Faschismusforschung den Faschismus als einen radikalisierten Nationalismus betrachtet, dann unterscheiden sich die Faschismen, die einzelnen Faschismen in den einzelnen Nationen so sehr voneinander, wie die Nationalismen sich voneinander unterscheiden. Die Ursachen und Entstehungsbedingungen des Faschismus wurden von den verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen, Denkschulen und ideologischen Richtungen unterschiedlich beschrieben, wobei jede ihr eigenes Fachvokabular benutzte und zu abweichenden, teils gegensätzlichen Deutungen und Bewertungen gelangte. Doch lassen sich einige grundlegende Erklärungsansätze identifizieren, die trotz aller sonstigen Meinungsverschiedenheiten immer wieder auftauchen. Und hier ist schon der Punkt, wo ich ein bisschen überlegen muss, wie ich kürzen kann. Aber wir zumindest vielleicht mal versuchen, einen Punkt auszuführen. Diesen mit dem Nationalismus, Imperialismus und Militarismus. Während der Entstehungszeit der Vor- und Frühform des Faschismus, also der Prä- und Protofaschismen, in der späteren zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts hatte der Nationalismus Hochkonjunktur. Einige Nationalstaaten modernen Typs hatten sich bereits etabliert. Nationalistische Bewegungen innerhalb multiethnischer und multireligiöser Imperien, wie der Habsburger Monarchie, dem Zaren und dem Osmanischen Reich, sowie innerhalb von Kolonialreichen strebten nach eigenen Staaten. Je mehr die Welt zu einer Welt von Nationalstaaten wurde, desto mehr setzte sich unter diesen Staaten eine harte, zunehmend militarisierte Konkurrenzlogik durch. Gleichzeitig waren die Jahrzehnte vor und nach 1900 auch die Hochphase des Imperialismus und Kolonialismus, geprägt von der Aufteilung der Welt unter konkurrierenden, sich zu verfeindeten Blöcken gruppierenden und um die Wette aufrüstenden Großmächten. Eine Situation, in die wir heute wieder reinrutschen, global gesehen, möglicherweise. Die militarisierte Konkurrenz der Nationalbewegung, Nationalstaaten und Imperien mündete in Krieg und Weltkrieg. Der Charakter des Krieges selbst wandelte sich in der kapitalistischen Moderne. Er wurde potenziell zum totalen Krieg, geführt unter Anspannung aller gesellschaftlichen Kräfte, mit Massenarmeen, zunehmend industrialisiert und technisiert. Genau, das ist sozusagen Menschheitskatastrophe, Erster Weltkrieg. Da wurde diese Form von Krieg zuallererst mal auf wirklich großer Skala mit Millionen Toten durchexerziert. Diese Form von Krieg bedurfte einerseits der autoritären Organisierung von Wirtschaft und Gesellschaft, andererseits aber auch breiter gesellschaftlicher Mobilisierung. Das heißt, alle mussten mitmachen und zwar möglichst engagiert und begeistert. Man konnte das nicht einfach nur von oben durchherrschen, man brauchte aktive Mitwirkung in der Bevölkerung für diese Form von Krieg. Vor diesem historischen Hintergrund wird der Faschismus in der Forschung vielfach als radikalisierter Nationalismus sowie als verspäteter und radikalisierter Imperialismus betrachtet. Verspäteter und radikalisierter Imperialismus, das ist Deutschland, das ist Italien, das ist Japan. Also aufstrebende Mächte, die bei der Aufteilung der Welt aber spät dran waren und die sich besonders sozusagen ins Zeug legen mussten, um dann aufzuholen, im deutschen Fall, also im österreichischen Fall und im deutschen Fall, nach diesem vollkommenen Desaster im Ersten Weltkrieg. Ja. Also in Österreich Verlust des imperialen Status und in Deutschland, naja, auch Verlust. Also auf jeden Fall Verlust auch des Status als militärische Großmacht. Der Faschismus bot sich als durchgreifende Lösung an, um die nationale Gesellschaft klassenübergreifend zu mobilisieren, gleichzeitig autoritär durchzuorganisieren und so für die internationale Mächtekonkurrenz besonders kampfstark zu formieren. Im Faschismus drückten sich in erster Linie die Stimmung nationalistisch radikalisierter klein- und mittelbürgerlicher Bevölkerungsmassen aus. War das die Mehrheit der Bevölkerung? Von der Zahl her mehr als das Proletariat und das ist heute auch noch so, aber die Zusammensetzung der Mittelschichten hat sich dramatisch geändert. Kann man gerne noch diskutieren, aber ich will an der Stelle einmal aufs Buch verweisen, da ist nämlich ein Grundlagenkapitel drin, Klassentheorie und Faschismustheorien, wo ich das sozusagen versuche durchzudeklinieren, für die unterschiedlichen Hauptklassen der kapitalistischen Gesellschaft, wie deren Verhältnis zum Faschismus nach Meinung der ForscherInnen sozusagen in der Faschismusforschung sich darstellt. Also vor allen Dingen ein klein- und mittelbürgerliches Phänomen, aber der Faschismus konnte in einer Reihe von Fällen auch über bürgerliche Kreise hinaus erheblich ins Proletariat und in andere städtische sowie ländliche Unterschichten ausstrahlen. In den einzelnen europäischen Ländern entsprach der Faschismus in unterschiedlich hohem Maße den Bedürfnissen großbürgerlicher, adliger, militärischer und bürokratischer Herrschaftsgruppen nach Formierung der von ihnen beherrschten Gesellschaften für den Kampf gegen konkurrierende Mächte. Und diese ursächliche Beziehung zwischen Nationalismus, Imperialismus und Militarismus einerseits und dem Faschismus andererseits wurde eigentlich von allen marxistischen Gelehrten gesehen und herausgearbeitet, die sich damit beschäftigt haben. Dann nenne ich mal aus gegebenen Anlass den österreichischen Marxisten Otto Bauer an einer Stelle, bei dem das eine wichtige Rolle spielt, aber auch den etwas ähnlich gelagerten undogmatischen Kommunisten August Thalheimer aus Deutschland, den Thalheimer-Schüler Wolfgang Abendroth, den Abendroth-Schüler Reinhard Kühnel, wichtige Figur der westdeutschen Faschismus, marxistischen Faschismusforschung. Und der andere große Reinhard Opitz, der andere große marxistische westdeutsche Faschismusforscher, hat das auch herausgearbeitet. Und Wolfgang Wippermann auch und viele, viele andere mehr. Aber auch bei den nicht-marxistischen Wissenschaftlerinnen, zum Beispiel Hannah Arendt, die aber keine Faschismustheoretikerin ist, sich selbst so nicht gesehen hat, Hannah Arendt als Mitbegründerin der Totalitarismustheorie, oder auch bei dem, sagen wir mal eher, also bei dem nicht-marxistischen, aber antifaschistischen Faschismusforscher Zeev Sterne aus Israel, verstorben vor einigen Jahren, spielte die internationale Mächtekonkurrenz eine tragende Rolle. Gleiches gilt für den ausdrücklich antimarxistischen Theoretiker Ernst Nolte. Auch der hat sozusagen das so gesehen. Also von ganz unterschiedlichen Seiten kommende kluge Leute, auch wenn wir mit ihren Meinungen und Tätigkeiten jetzt wie bei Nolte nicht übereinstimmen, haben übereinstimmend dieses Verhältnis gesehen. Und es gibt einen Faschismusforscher der neuesten Zeit, Sven Reichert, ganz, ganz groß rausgekommen mit seinem Buch über die faschistischen Kampfbunde, so ein Ding, 900 Seiten oder so, das Standardwerk zu SA und zu diesen Fasci, die Combattimento. Der schreibt gerade an einer Globalgeschichte des Faschismus und baut im Wesentlichen auch auf diesem Thema, auf diesem Verhältnis auf. Einen Punkt machen wir noch, bevor wir gleich in die Zusammenfassung gehen, und zwar diesen zweiten Punkt, Abwehr von Emanzipationsbewegungen. Das ist auch so ein Erklärungsansatz, der in verschiedenen Richtungen der Forschung prominent vertreten wird. Faschismus als radikale Abwehrbewegung gegen emanzipatorische Tendenzen im Modernisierungsprozess. Faschismus richtet sich einerseits gegen die bürgerliche Demokratie, gegen bürgerlichen Humanismus und Liberalismus. Andererseits, und zwar besonders heftig und in Vernichtungsabsicht, gegen die weiterhin sozialistisch und marxistisch geprägten Emanzipationsbewegungen des Proletariats, aber natürlich auch gegen den Anarchismus. Der Faschismus kann auch als Abwehr antikolonialer und antirassistischer sowie feministischer Emanzipationsbestrebungen gesehen werden. Dieser Erklärungsansatz lässt sich aus der Entstehungsgeschichte des Faschismus gut begründen, nämlich die Zeit der, wieder diese Vor- und Frühformen von Faschismus, die Prä- und Protofaschismen am Ende des 19. Jahrhunderts waren nämlich geprägt von einerseits immer weiterer Verbreitung und Durchsetzung demokratisch-liberaler Elemente sowie andererseits zum Aufschwung der ArbeiterInnenbewegung und ihrer Massenorganisation, Gewerkschaften und sozialistische Parteien. Und das Emporkommen machtvoller Frauenbewegungen fällt auch in diese Zeit. Die ersten wirklich sozusagen machtvollen, massenhaften Frauenbewegungen, Emanzipationsbewegungen der Frauen kommen auch in diese Zeit, und der Faschismus, also die Frühform von Faschismus, sind eine radikale Abwehrantwort sozusagen dagegen. Die eigentliche Epoche des Faschismus beginnt aber ja erst mit der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, und damit steht nicht nur der Erste Weltkrieg am Anfang der faschistischen Epoche, sondern auch die russische Revolution von 1917 und die revolutionären Massenbewegungen, Aufstände und Bürgerkriege in mehreren Ländern Europas. Die Länder, in denen der Faschismus am stärksten war, Italien, Deutschland, Ungarn und Österreich, also dazu gehört noch Rumänien, aber Rumänien tanzt hier aus der Reihe, aber in den vier, in diesen fünf Ländern war er am stärksten, und in Italien, Deutschland, Ungarn und Österreich gibt es übereinstimmend dieses Merkmal revolutionäre, teils bürgerkriegsartige Erschütterungen in der Nachkriegszeit. Also auch hier sind vielleicht bessere Expertinnen und Experten als ich im Raum, aber das Thema Entstehung der Ersten Republik, die Heimwehren, die genau versuchen sozusagen, ähnlich wie Freikorps in Deutschland, diese Revolutionsstimmung sozusagen niederzukämpfen, das ist etwas, zieht sich durch, in Ungarn ähnliche oder vergleichbare Vorgänge, blutige Auseinandersetzungen. Die Revolutionsdrohung gegen die kapitalistische Klassengesellschaft blieb verkörpert in der jungen Sowjetunion und in den sowjetisch orientierten Parteien in vielen Ländern der Welt. Und mit dem Ende des Ersten Weltkriegs und der russischen Revolution gab es auch eine ganz kräftige Welle antikolonialer Bewegung. Und auch, das soll man halt auch nicht vergessen, die Faschismen sind immer auch, also insbesondere die Faschismen, die in Kolonialmächten oder ehemaligen Kolonialmächten groß werden, die sind immer auch sozusagen radikale, rassistische und kolonialistische Bewegungen. Der antisozialistische und antigewerkschaftliche Aspekt des Faschismus wurde in marxistischen Arbeiten sehr stark betont. Dabei kam es teilweise zu agitatorischer Verkürzung in der Form, dass der Faschismus nur noch als eine terroristische Söldnertruppe im Dienste der Kapitalistenklasse erschien. Hierbei wurden die Eigendynamik faschistischer Massenbewegung und die eigenen ideologischen Antriebe, Kalküle, Interessen der Menschen in den faschistischen Bewegungen und in ihren Führungsgruppen vernachlässigt. Und ebenso vernachlässigt wurden auch die gegen die bürgerliche Demokratie und Liberalismus gerichteten Inhalte des Faschismus. Das heißt, viele, nicht alle, aber viele Marxisten vermochten nur noch die Aggression des Faschismus gegen sich zu sehen und hatten nicht mehr im Blick, dass er sich auch gegen die bürgerliche Demokratie und die Liberalen richtete. Noch schlimmer, gar nicht weniger Kommunisten und MarxistInnen der damaligen Zeit kippten um, also ich rede jetzt über die 20er, Anfang 30er Jahre, die kippten darin um, bürgerliche Demokraten und Liberale, aber auch Sozialdemokraten als Faschisten zu verunglimpfen. Weil man sagen muss, diese Demokraten, Liberalen und SozialdemokratInnen haben das umgekehrt mit den Kommunisten auch gemacht. Aber gut, ja?
Ich habe eine Frage zu dem. Heißt das, dass in Ländern, wo wegen der Kolonialpolitik war vorher, dass diese Faschisten dann weniger rassistisch
waren? Ja, das ist ein jetzt eine schwierige Frage, weil es eigentlich erfordern würde, da nochmal viel tiefer drauf einzugehen. Also es ist nämlich so, wenn der Faschismus in Kolonialmächten, in Ländern, die Kolonialmächte sind, tritt extrem rassistisch und kolonialistisch auf. Es gibt aber auch Faschismus in Gesellschaften, die selbst von Kolonisierung betroffen sind. Da kann er durchaus auch nationalistisch antikolonial auftreten. Und es gibt Gesellschaften, die hatten einfach keine eigenen Kolonien und waren selber am Rand sozusagen des Weltkapitalismus. Nehmen wir mal zum Beispiel Rumänien. Man könnte aber auch andere Länder Osteuropas und Südeuropas nehmen. Da spielte das nicht so eine Rolle. Da waren ganz andere Themen, also für den dortigen Nationalismus von Interesse als die Frage der Kolonien. Die stand nicht zur Debatte. Also zum Beispiel der kroatische Faschismus und der ukrainische. Ja, das waren extrem völkermörderische Abteilungen. Also die Pfeilkreuzler in Ungarn, nicht in Ungarn, ich bin bei den Ustascha in Kroatien und die Bandera-Faschisten in Ukraine. Aber die hatten natürlich mit Kolonialismus nichts am Hacken, sondern die hatten einen ganz anderen Auftrag. Die mussten überhaupt erstmal ihren Staat gewaltsam gründen und durchsetzen mit so einer Bevölkerung, wie sie sich das vorstellten, also einer rein kroatischen oder rein ukrainischen Bevölkerung mit klaren Grenzen. Das heißt, die gingen sozusagen los als Mörderbanden, wenn du so willst, und mussten erstmal ihre Staatsgründung gewaltsam, ihre faschistisch-nationalistische Staatsgründung überhaupt erstmal durchsetzen. Ne? Wohingegen dann ein Faschismus in Großbritannien, der aber klein blieb, für den das war ein großes Thema. Wie können wir unseren Abstieg hier, die Sonne in unserem Kolonialreich geht unter Großbritannien, wir haben Schwierigkeiten, die Kolonien zu halten, und für den war das ein großes Thema. Und da sieht man, wie, also der neumodische Ausdruck dafür wäre Situiertheit. Da sieht man, wie situiert jeder Faschismus ist. Und wie, also weil er nämlich aus einem jeweiligen Nationalismus kommt und immer auf ganz andere Herausforderungen, Krisen, Aufgaben zu reagieren hat, sozusagen. Aber man, also ja, es ist ein Fass ohne Boden. Am Ende kommt man dahin, über jeden einzelnen Faschismus ein Referat zu halten, und kann man nicht machen. Also der Faschismus als Abwehrbewegung gegen Emanzipationsbewegung, insbesondere gegen die ArbeiterInnenbewegung, auch das sahen nicht nur Marxisten so, sondern auch zum Beispiel, da ist er wieder, der antimarxistische Rechtsintellektuelle Ernst Nolte. Das ist genau das Kernstück seiner Faschismusdefinition. Er wertet das anders. Er findet nämlich, also sozusagen, er hat die Sympathien für den Faschismus und lehnt Marxismus, Kommunismus vehement ab. Aber in der Sache sieht er den gleichen Punkt wie ganz viele marxistische Faschismusforscher. Können wir also durchaus so einen Haken dran machen und sagen, ja, da ist was erkannt worden. Ja. Von ganz unterschiedlichen Leuten die gleichen Sache erkannt worden. Nochmal zu diesem wichtigen Robert Owen Paxton, dem US-Historiker, der halt so in den letzten 20 Jahren total viel Echo gefunden hat in der internationalen Forschung. Der hat gesagt, die Drohkulisse einer reifen und expandierenden sozialistischen Linken war eine unerlässliche Voraussetzung des Faschismus. Wie, jetzt geht mein Text weiter, wie beim Imperialismus, Nationalismus und Militarismus konnte sich in der Abwehr der politischen Linken und der verschiedenen Emanzipationsbewegungen eine tragfähige, faschismusträchtige Interessenkoalition zwischen konservativen Herrschaftsgruppen und breiten, kleinen und mittelbürgerlichen Schichten bilden. Die Faschismen versprachen nicht nur, den Gegner zu unterdrücken, sondern sie versprachen, ihn restlos und endgültig zu vernichten. ihm seinen Rückhalt in Teilen der Bevölkerung zu rauben und diese Bevölkerungsteile stattdessen in ein nationalistisches und imperialistisches Klassenbündnis zu integrieren. So, die dritte, den dritten Spiegelstrich hier mit der widersprüchlichen Modernisierungsreaktion und dem inhumanen Modernisierungsweg, den lasse ich jetzt einfach mal kalt weg, weil es sonst zu lang werden würde und wir auch noch diskutieren würden. Es ist aber etwas, was für die heutige Forschung eine ganz große Rolle spielt, weil dort sozusagen kann man so vielleicht als Zwischenstand geben, klar wurde, der Faschismus ist keine Bewegung, die irgendwie zurück will, hinter die Moderne zurück, sondern er will eine andere, nämlich eine radikal anti-emanzipatorisch eben eine faschistische Moderne erreichen. Und kann aber, und das ist halt der interessante Punkt, in diesem, für dieses Ziel einer faschistischen Gegenmoderne kann der Faschismus ganz unterschiedliche Impulse einspannen. Also er kann nämlich auch diesen romantisch-nostalgischen Impuls Blut und Boden gegen die Großstadt, ganzheitliches Leben, Ursprünglichkeit, diesen Impuls kann er einspannen und er kann gleichzeitig hypermoderne Technikbegeisterung, Futurismus, solche Dinge kann er eben auch für sich einspannen. Also das geht von, wenn man es im NS-Faschismus oder nicht im NS-Faschismus, wenn man es für den deutschen, fürs Spektrum des Faschismus in Deutschland darstellen will, dann haben wir Ernst Jünger, falls ihn jemand kennt, als Exponenten, jemand, der supermodern an verschiedenen Stellen war, und Himmler auf der anderen Seite mit seiner Idee, quasi neue Bauernschaft gründen und im Prinzip die Großstadt zurückbauen und solche Dinge. Also so ganz unterschiedliche Bezüge zu Moderne und Antimoderne können im Faschismus zu einem super fiesen Projekt der Gegenmoderne zusammengespannt werden. So viel dazu. Ich mache einfach weiter, versuche das so ein bisschen zusammenzubinden. Wesensmerkmale des Faschismus waren ja versprochen worden. Der Faschismus lässt sich einerseits positiv bestimmen als radikal- oder ultranationalistische Reinigungs- und Wiedergeburtsbewegung. Das ist, geht vor allem zurück auf den Roger Griffin, der gerade das sozusagen ausgearbeitet hat. Eine ultranationalistische Reinigungs- und Wiedergeburtsbewegung, die hinsichtlich ihrer Organisationsform und politischen Praxis zum Paramilitarismus und Terrorismus tendiert. Der Faschismus lässt sich andererseits negativ bestimmen durch eine Zusammenstellung von Anti-Haltungen. Er ist grundsätzlich gegen Demokratie, gegen Parlamentarismus und Liberalismus, gegen die Arbeiterinnenbewegung, gegen Marxismus und Anarchismus. Er ist antifeministisch. Er ist gegen die Emanzipation von sexuellen Minderheiten. Er ist gegen die Emanzipation kolonialisierter und rassifizierter Gruppen, es sei denn, er ist selber ein Faschismus, der von einer kolonialisierten und rassifizierten Gruppe getragen wird. Diese Gruppe soll dann natürlich in gewisser Weise, also pervertierter Form, emanzipiert werden. Die Entstehung der europäischen Faschismen bereitete sich spätestens in den 1890er Jahren vor. Um das Jahr 1900 gab es in Italien, Frankreich, Deutschland und weiteren Ländern bereits prä- und protofaschistische, also vor- und frühfaschistische Gruppierungen. Diese bestanden in der Regel aus bürgerlichen Männern, darunter vielen Intellektuellen. Sie vertraten einen radikalen, dem Selbstverständnis nach revolutionären Nationalismus, der geprägt war durch Vorstellungen einer Überwindung von Klassenspaltung und Klassenkampf, von einer klassenübergreifenden Einheit der Nation. Der Einheitsgedanke ging einher mit einer Lehre von den Gegnern, ein Ausdruck Noltes. Lehre von den Gegnern als Kernstück der Ideologie. Das heißt einer Bestimmung von inneren und äußeren Feinden der Nation, die nach Meinung der Faschisten mit äußerster Härte zu bekämpfen, ja zu vernichten waren. Diese Feindbilder wurden von Beginn an durch Verschwörungserzählungen verklammert. Und zwar richteten sich diese Verschwörungserzählungen gegen eine oder mehrere der folgenden Gruppen: jüdische Menschen, Freimaurer, sogenannte Plutokratie, also Herrschaft des großen Geldes, Herrschaft der Hochfinanz, Jesuiten und andere. Heutige Chiffren, Globalisten, zum Beispiel sehr verbreitet in der heutigen Extremrechten. Der Nationalismus der Faschisten strebte eine nötigenfalls gewaltsame kulturelle und politische Revolution an. Ziel war die Wiedergeburt einer gereinigten, machtvollen und blühenden Nation unter neuen, nämlich faschistischen Führungsgruppen. Mit neuen, das heißt insbesondere militärisch-heroischen Werten, und neuen, nämlich für Kampf und Arbeit im Dienste der Nation leistungsfähigen und willigen Menschen. Und in diesem Konzept ist sozusagen das schon drin, was ich vorhin ausgeführt hatte. Also was soll diese faschistische Gemeinschaft, diese Volksgemeinschaft, wie die Nazis machen, was was soll die leisten? Die soll den siegreichen Kampf gegen andere Mächte leisten, nach außen. Und um das zu können, muss sie nach innen alles, was stört, alle Minderheiten, alle Oppositionen und so weiter, alles, was da irgendwie aus der Reihe tanzt, ausschalten, vernichten, an den Rand drücken. Das war insbesondere auf der Ebene von Ideologie und Bewegung, auf der Ebene von Praxis und Organisation. Lasse ich es nur bei diesem Paramilitarismus. Der Paramilitarismus in Form männlicher Kampfbünde stellt ein Wesensmerkmal der Faschismen dar, ist eine ihrer wichtigsten und ursprünglichsten Organisationsformen, Verkörperung ihrer Schlüsselwerte und Vorwegnahme ihres utopischen Ziels, einer militarisierten Nation als Bund aller Bünde. Also diese Fasci mit einem Führer in der Gewalt sozusagen vereint gegen Gegner, gegen Minderheiten, aber eben nicht so sozusagen uhrwerkmäßig wie eine Armee und mit einem Diktator, sondern begeisterte Gemeinschaft. Ja? Also man will das, man zieht an einem Strang, man ist kameradschaftlich miteinander verbunden. Das ist eigentlich im Kleinen das, was der Faschismus für die Gesellschaft und für die Nation im Großen auch will. Die bis zu einem gewissen Grad von unten her gebildeten und autonom agierenden paramilitärischen Strukturen machen einen wichtigen Unterschied der Faschismen zu anderen nicht-faschistischen rechtsautoritären Bewegungen und Regimen aus. Also ich finde, dass, um wirklich von Faschismus zu reden, sollten zumindest Ansätze einer solchen paramilitärischen Organisation gegeben sein. Es muss nicht unbedingt heißen, dass wir genau diese Kampfbünde und Milizen haben, wie wir sie bei den italienischen Faschisten oder bei den Nazis hatten. Es sollten aber irgendwelche, vielleicht auch nur Vorstellungen da sein, die in diese Richtung gehen. Sonst muss ich sagen, geht mir das ein bisschen zu weit weg von dem, was sozusagen der Faschismus, diesen Faschismusbegriff ursprünglich geprägt hat. Und ich finde auch, dass es ein ganz wichtiger Unterschied ist. Und das bringt mich dann mit Bezug auf die AfD zum Beispiel zu der Ansicht, dass die AfD eine Partei ist, in der eine ganz große Gruppe faschistische Ideologie vertritt, repräsentiert vor allen Dingen durch Björn Höcke. In ihrer Praxis und in ihrer Organisation hingegen ist die AfD weithin keine faschistische Partei. Sie zeigt keine Ansätze für ein Kampfbundwesen. Sie ist erstmal noch sozusagen parlamentarisch, reformerisch orientiert. Bitte.
Die Übersetzung Österreich, die Freiheit.
Genau. Über die mich neben nur kaum äußern kann, aber für die AfD kann ich mich was. Ja. Ja. Vielleicht noch als kleines Merkzeichen können wir gerne noch ein bisschen diskutieren. Würde mich mal interessieren, wie ihr das so seht. Ist die FPÖ eine faschistische Partei oder wenn nein, warum nicht? Und wenn vielleicht doch, in welcher Hinsicht, bis wie weit oder welche Teile davon? Ja, also einerseits welche Teile ihres Personals oder auch welche Teile ihrer Politik oder so. Das könnte man, also ein Beispiel könnte man das ja so mal durchdeklinieren. Wir müssen das aber auch nicht, ist nur eine Möglichkeit. Jetzt war ich insbesondere bei dem Faschismus als Bewegung, also als Oppositionsbewegung, aber wir wollen noch zumindest erwähnen, dass der Faschismus natürlich auch analysiert werden kann als Machtstruktur, als Regime, also als wenn er dann sozusagen es geschafft hat, an die Macht zu kommen. Und hier ist dann eigentlich doch ein Großteil der marxistischen Faschismusforschung, auf die ich mich berufe, der Meinung, dass man den Faschismus als Regime, als terroristische Diktatur im Kapitalinteresse bezeichnen muss. Wobei terroristische Diktatur heißt, dass es keine Möglichkeit legaler Opposition mehr gibt. Es gibt keinen Spielraum mehr für irgendeine Form von Opposition, vor allem Grundsatzopposition in legaler Form. Wo sich sowas regt, wird es gewaltsam zerschlagen oder es wird zumindest mit aller Kraft angestrebt. Kapitalinteresse ist, wenn ich das sage, da geht sozusagen ein Riesenbereich von Diskussion innerhalb des Marxismus los. Ist der Faschismus sozusagen eine Diktatur, die direkt beauftragt ist für ganz bestimmte Kapitalinteressen, oder ist es eigentlich eher eine kapitalkonforme Diktatur, also eine Diktatur, die zumindest die Grundlage des Kapitalismus erstmal nicht antastet? Und gewisse sozusagen Bündnisbeziehungen, da steht hier auch, könnt ihr lesen, Bündnisbeziehungen zwischen der faschistischen Führung und wichtigen Teilen der Kapitalistenklasse, maßgeblichen Teilen der Kapitalistenklasse. Aber gibt es dennoch auch so bestimmte Selbstständigkeit? Also hat der Faschismus auch noch eine eigene Agenda? Dinge, die sich nicht irgendwie durch irgendeine Form von Beauftragung oder so, durch irgendwelche Kapitalisten erklären lassen. Also ich hänge dieser letzteren Meinung schon an. Also mehr Kühne als Opitz sozusagen bei mir. Aber Aber hier ist sozusagen eine riesige Debatte gewesen innerhalb der marxistischen Faschismusforschung, die so in Ausläufern immer noch auch irgendwie präsent ist. Das Wichtigste am Faschismus als Regime ist aber wohl, dass er eben nicht nur Diktatur ist, sondern Diktatur, die von unten getragen wird durch einen großen Rückhalt in der Bevölkerung. Und zwar nicht einfach nur Zustimmung, sondern organisiert. Also es gibt Organisationen, es gibt einen relevanten Teil der Bevölkerung, der über einen langen Zeitraum aktiv diese Diktatur trägt. Das ist sozusagen das, was wir zumindest in Phasen des italienischen Faschismus auch hatten, als der sozusagen auf der Erfolgsstrecke war. Überwältigende Zustimmung und eben auch begeisterte Mitwirkung von Zehntausenden und Hunderttausenden und in Deutschland, NS-Deutschland und auch in Österreich noch viel mehr. Diese Massenunterstützung, Massenbasis. Und damit lasse ich es an der Stelle bewenden. Das war jetzt natürlich keine, also da könnte man noch viel mehr sozusagen wichtige Wesensmerkmale von Faschismus benennen. Ich habe jetzt mich mal auf die beschränkt, die ich eigentlich unter den wichtigen nochmal die allerwichtigsten finde. Ja, und weiteres, da möchte ich einfach empfehlen, gerne noch ein bisschen mehr zu lesen. Hier erstmal Ende und danke für die Aufmerksamkeit bis hierhin. War wahrscheinlich ein bisschen anstrengend und ich freue mich auf eure Fragen und Diskussionsbeiträge.
Termitinitus.org.